Herzlich willkommen zu einer neuen Predigt aus dem ersten Petrusbrief. Die Predigt heute habe ich überschrieben mit Christus, Victor, Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Ich denke, das muss ich erklären. Vor einigen Jahren, da war ich noch ein kleiner Bub, da waren meine Eltern mit mir zu Besuch, mit meinen Geschwistern auch, denke ich, in irgendeiner Gemeinde. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Gemeinde war. Ich kann mich nur noch an diesen einen Mann erinnern. Ein älterer Mann, der kam so nach dem Gottesdienst auf mich zu und fragte dann, ja, wie heißt du denn? Und ich sagte, Victor. Victor, weißt du denn, was dein Name bedeutet? Natürlich wusste ich das. Victor bedeutet der Sieger, lateinisch. Und dann kam so eine Frage, die sich mir eingebrannt hat. Victor, bist du in deinem Leben auch immer ein Sieger? Bist du siegreich? Ist dein Name Programm in deinem Leben? Für mich als kleiner Bub war Gewinnen auch schon immer eine große Sache. Wer will denn schon verlieren? Und gut zu verlieren, das musste ich auch noch erst lernen. Ich musste in meinem Leben feststellen, dass ich und meine Mittel oft begrenzt sind. Als ich in die 5. Klasse kam zum Beispiel, da waren plötzlich neue Jungs in der Klasse, die waren schneller und stärker als ich. Das hat mich schon ziemlich frustriert. Während meinem Auslandsaufenthalt im Kongo, wo ich in einem Krankenhaus mitarbeiten durfte, da merkte ich auch, wie schwer es sein kann, ein krankes Kind zu verlieren, das in Deutschland in einem Krankenhaus eine Chance gehabt hätte, mit den Medikamenten oder mit einem Inkubator. Ich stand hilflos daneben. Ich konnte diesen Tod nicht bezwingen. Ich hatte keine Mittel dagegen. In meiner Zeit in der Bibelschule musste ich feststellen, wie perfektionistisch ich eigentlich unterwegs bin. Auch ich kam an meine Grenzen. Ich stellte fest, du kannst nicht alle Aufgaben schaffen. Es war einfach viel. Die Bibel kann man studieren und studieren und du wirst nicht fertig damit. In meiner Bibelschulzeit lebte ich in einer WG zusammen mit anderen Jungs und der eine, der Timon, der hatte auf seinem Schreibtisch ein Holzschild, auf dem stand, ich bin nicht der Christus, mehr nicht. Das ist ein weiterer Satz, der sich in meinem Leben eingeprägt hat. Ich bin nicht der Christus, ich bin nicht immer der Sieger. Jesus ist Christus, er ist Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Christus ist der Sieger, er ist der große Gewinner, er ist der Stärkste. Und um diesen Jesus soll es heute gehen. Seinen Sieg möchte ich heute verkündigen. Heute, am Ewigkeitssonntag, müssen wir feststellen, dass wir oft machtlos sind. Der Tod holt uns irgendwie alle. Heute, am Ewigkeitssonntag, möchte ich unseren Blick auf Golgatha richten. Von dort kommt unsere Hilfe. Und heute am Ewigkeitssonntag soll Jesus im Mittelpunkt stehen. Er soll unser großes Vorbild sein. Ihn möchten wir anbeten und über ihn möchten wir heute staunen. Unser Predigttext heute steht in 1. Petrus 3, die Verse 18 bis 22. Und ich verrate mal so viel, es ist wieder ein schwieriger Text. Die vorherigen Verse, die waren auch schon schwierig. Schwierig in der Umsetzung. Ja, da ging es so um die Frage, wie kann ich mich unterordnen? Unterordnen ist immer schwer für uns. Es ging um die Frage, wie wir uns verhalten, wenn es für uns schwierig wird, unser Christsein zu leben. Wie verhalte ich mich richtig, wenn jemand von mir ein Verhalten erwartet, das im Gegensatz zu den Forderungen Gottes steht? Petrus nannte im Kapitel 2 und Anfang Kapitel 3 drei Lebensbereiche, in denen wir Unterordnung leben sollen. Er hatte damals den durchschnittlichen Bürger in Kleinasien vor Augen, der unter einem Kaiser lebte, unter der Regierung. Und darunter sollte man sich unterordnen. Er hatte die Haussklaven im Blick. Das war damals das wirtschaftliche System, war nicht wegzudenken. Und auch den verkehrten und wunderlichen Hausherren sollte man sich unterordnen. Und dann auch diese Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau. Auch dort spielt Unterordnung eine Rolle. Petrus ging es darum, eine Charaktereigenschaft, die Unterordnung, das Darunterbleiben, nicht aufbegehren oder keine Revolution anfangen. Und das Ziel bei all dem war immer das Gleiche. Die Regierung, die Hausherren sowie der Ehepartner sollte ohne Worte durch das Verhalten gewonnen werden. Gewonnen werden für Christus, für das Evangelium. Und das gute Verhalten sollte den Behauptungen, den falschen Behauptungen, die damals über die Christen kursierten, Lügen strafen. Die Unterordnung hatte jedoch auch Grenzen. Nämlich da, wo die Erwartungen von Menschen mit den Erwartungen Gottes kollidieren, wo sie im Widerspruch stehen. In dem Fall heißt es nämlich, du sollst Gott mehr gehorchen. Das erfordert Mut und ein Überzeugtsein von dem, woran man glaubt. Wenn man Gott mehr gehorcht als Regierung, irgendjemanden, von dem man vielleicht wirtschaftlich abhängig ist, dann kann Verfolgung, Hass und Spott einen schon mal treffen. Und es wird dazu kommen, dass man zu Unrecht leidet. Und der letzte Vers vor unserem Abschnitt heute, der lautete: Und sollte es Gottes Wille sein, dass jemand leiden muss, weil er Gutes tut, dann ist das auf jeden Fall besser, als wenn er leiden muss, weil er Böses tut. Das ist, woran wir heute anknüpfen möchten, denn unser Text heute beginnt mit einem Denn. Und ich lese den Text einmal vor aus der Elberfelder Bibelübersetzung. 1. Petrus 3, 18 bis 22. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Das Abbild davon errettet jetzt auch euch. Das ist die Taufe. Nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Der ist zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist, und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Dieser Text ist schwierig, weil er schwierig geschrieben ist. Und wahrscheinlich, weil er Gedankengut voraussetzt, das für uns heute schwierig ist nachzuvollziehen. Es gibt in diesem Text textkritische Probleme, grammatische Unklarheiten, lexikalische Unsicherheiten, theologische Fragen, über die man sich streiten kann. Und dass dieser Text schwierig ist, sieht man daran, dass unsere deutschen Bibelübersetzungen auch oft sehr unterschiedlich sind an dieser Stelle. Das deutet darauf hin, was Petrus hier geschrieben hat, in Griechisch damals, ist schwierig zu übersetzen. Man sieht es auch daran, wie sich Theologen und auch Bibelausleger einen Zahn an diesem Text ausbeißen. Luther soll zum Beispiel gesagt haben, dies ist ein seltsamer Text und sicherlich eine obskurere Passage als jede andere Passage im Neuen Testament. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was der Apostel meinte. Es ist erstaunlich, wie viel Petrus hier in wenige Sätze verpackt. Ja, das ist das Thema Leid, Jesu Tod, Auferstehung und Himmelfahrt. Da ist Noah auf einmal Thema, Taufe und dann noch diese mysteriöse Predigt von Jesus. Es stellen sich Fragen, wo ist Christus genau hingegangen? Was ist das für ein Gefängnis? War das diese Höllenfahrt, die oft in der Kunst verdeutlicht wird? Und wann genau ist er dorthin gegangen? War das zwischen Tod am Kreuz und Auferstehung oder war es nach der Auferstehung? Mit wem hat er da genau gesprochen? Waren es die Gläubigen aus der Zeit des Alten Testaments oder waren es doch die Ungläubigen? Oder waren es gar Dämonen und Geister aus der Zeit Noahs? Und dann, was genau hat er gesagt? Hat Jesus das Evangelium verkündet oder hat er das Gericht verkündet? Hat er seinen Sieg verkündet? Ihr merkt, in diesem Text ist sehr viel Raum für Spekulation. Und auch die Theologen und Kirchenväter schon in der frühen Kirche, die waren sich oft uneinig. Zum Beispiel ein Clemens von Alexandria oder ein Origenes, die hatten eine andere Ansicht als der Tertullian oder ein Augustinus oder ein Thomas von Aquin. Nicht nur der Reformator Luther hatte Schwierigkeiten, sondern auch ein Reformator, der Calvin hieß. Was kann uns helfen, diesen Text heute doch irgendwie fruchtbar für uns zu machen, dass wir heute aus der Predigt etwas für uns mitnehmen? Zum einen das Verständnis, und auch das Eingeständnis, dass wir nicht alles verstehen können. Es gibt einfach Bibelstellen, die deutlicher sind als andere. Luther sagte, es gibt die hellen Bibelstellen und die dunklen. Die dunklen soll man mit den hellen erleuchten. Zum anderen, unser Verstand, unsere Kompetenzen sind begrenzt. Es gibt Wahrheiten in der Bibel, die sind klar und eindeutig. Und für die lohnt es sich zu sterben. Es gibt Wahrheiten in der Bibel, die sind eher undeutlich. Für die lohnt es sich ein bisschen zu leiden, aber sterben würde man vielleicht nicht dafür. Es gibt diese Wahrheiten in der Bibel, diese Passagen, die man einfach mit der offenen Hand halten muss, wo man diese Spannung aushalten muss, dass man es einfach nicht zu 100% genau sagen kann. Somit ist es auch schwierig, diesen Bibeltext zum Beispiel zu nehmen und darauf eine ganze Lehre aufzubauen, ein ganzes Dogma. Das Dritte, man kann mit Hilfsmitteln außerhalb der Bibel nutzen, um herauszufinden, was dieser Text bedeuten könnte. Es gibt zum Beispiel archäologisches Material oder auch Schriften, die unserem Text heute ähnlich sind. Texte, die in der damaligen Zeit, als Petrus den Brief an seine Leser schrieb, bekannt waren, die uns aber weniger bekannt sind. Im Großen und Ganzen gibt es drei verschiedene Auslegungen von diesem Text. Die eine ist die schon erwähnte Höllenfahrt Jesu. Und auch von dieser einen Ansicht gibt es verschiedene Varianten. Die zweite große Auslegungsvariante ist, dass es einen präexistenten Jesus gab. Also Jesus existierte schon vor der Geburt. Die Bibel sagt, er ist vor Erschaffung der Welt schon da gewesen und er ist der Baumeister der Schöpfung. So sagen sie, dass Jesus in der Gestalt von Noah damals erschienen war und ja, durch Noah gesprochen hat. Eine dritte Ansicht ist, dass Petrus hier eine triumphale Proklamation von Jesus Christus nach seiner Auferstehung und vor seiner Erhöhung vor der Himmelfahrt beschreibt, nämlich basierend auf den jüdischen Kontext. Ich bevorzuge die dritte Ansicht, weil ich mich einfach auch da den meisten Bibelauslegern anschließe. Deshalb werde ich heute in der Predigt nur diese Sichtweise predigen. Wenn ihr Interesse habt, kann ich euch gern viele Kommentare zukommen lassen. Da könnt ihr die ganze Diskussion in Ausführlichkeit lesen. Wenn ich nämlich alle Einzelheiten und grammatischen Schwierigkeiten hier ausrollen sollte, dann würde der Sonntagsbraten heute kalt werden. Ich möchte nochmal betonen, dass es wichtig ist, diese Passage im Licht des Kontextes zu sehen. Es geht darum, wie sich die Christen damals verhalten sollten. Es geht um das Thema des ungerechten Leidens um Christi Willen. Es geht darum, dass die Gerechtigkeit uns aber auch irgendwann einholen wird. Dass sie uns widerfahren wird, auch wenn wir heute ungerecht behandelt werden. Gott ist der gerechte Richter. Und das geht um Jesus. Er ist unser Vorbild in all dem. Am Ende von Kapitel 2 führt uns Petrus Jesus vor Augen. Er wird uns als Beispiel dafür dargestellt, wie man ungerechtes Leid erträgt. Und am Ende von Kapitel 3 macht Petrus nun deutlich, wie Jesus auch unser Vorbild sein wird als der Siegreiche. Nicht nur als der Leidende, sondern als auch der Siegreiche. Es ist also auch eine Botschaft für uns, eine Botschaft der Hoffnung auf Rettung. Schauen wir uns heute den Text genauer an. Da heißt es, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten. Jesus hat einmal gelitten. Es ist kein weiteres Opfer mehr nötig. Kein weiteres Sühneopfer, das Gott irgendwie mehr gefallen könnte. Das, was Jesus am Kreuz geleistet hat, ist ausreichend. Für unsere Sünden, für die Vergangenen, doch für die Zukünftigen. Jesus wird nicht noch einmal sterben. Jesus hat gelitten. Wir sind oft dazu versucht, selbst für unsere Rettung zu sorgen. Ja, es gab in der Geschichte viele Beispiele dafür, wie Menschen sich selbst gegeißelt haben, selbst schwierige Situationen auf sich genommen haben, um Gott zu gefallen. Aber das bringt alles nichts. Die Rettung ist ein Geschenk Jesu. Petrus benutzt Jesu Leiden für uns als ein Vorbild. Und doch unterscheidet sich Jesu Leiden von dem unseren. Unser Leiden rettet uns nicht. Durch Jesu Leiden ist die Welt gerettet. Während wir uns sicher sein dürfen, dass Gott in unserem Leid mit uns mit dabei ist, können wir wissen, dass Jesus stellvertretend für uns die Verlassenheit von Gott erlebt hat. Jesus ist sozusagen der Erzleidende, der Fürst der Leidenden, der Kaiser des Reiches der Qualen. Wir trinken nur einen Schluck aus dem Becher, den er bis zum bitteren Tropfen getrunken hat. Spurgeon sagte einmal: Wir fühlen nur ein wenig von der Wärme von Nebukadnezars Feuerofen, aber er wohnte mitten im Feuer. Jesus leidet als Gerechter für die Ungerechten. Er, der Gerechte, hat für uns gelitten. Ja, du und ich, wir sind diese Ungerechten. Mit welchem Zweck? Er litt, um uns zu Gott zu führen. Unsere zerbrochene und tote Beziehung zu ihm soll wiederhergestellt werden. In der antiken Literatur, da wurde dieses Wort, das hier für bringen, führen, verwendet wird, um zu beschreiben, wie man Zutritt zu der Audienz bei einem großen König bekommt. Stellen wir uns das mal bildlich vor. Jesus leidet, er ist gerecht, er leidet für uns, für die Ungerechten. Er führt uns dadurch zu Gott. Er nimmt uns an die Hand und bringt uns vor den Thron Gottes. Und wer steht da noch? Der Teufel, der Ankläger. Und er sagt und zählt auf, was du und ich alles falsch gemacht haben in unserem Leben. Und er hat eine ganze Liste von den ganzen Sünden, die wir begangen haben. Und dann hebt Jesus die Hand und sagt: Stopp. Ich habe dafür gelitten. Ich bin dafür bestraft worden. Ich habe den Preis bezahlt. Und nun macht Petrus im Weiteren deutlich, wie dieser Weg der Rettung aussah, den Jesus gegangen ist. Er wurde zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Petrus stellt hier nicht zwei Teile der Natur Christi gegenüber. Gemeint ist nicht, dass irgendwie Jesu Körper gestorben ist, aber seine Seele lebte noch. Das kommt so aus dem griechischen Gedankengut. Jesus stirbt als ganze Person, nicht nur sein Körper. Und Jesus stand auch von den Toten, nicht nur als ein Geistwesen auf. Er stand als ganze Person auf. Was hier unterschieden wird, sind zwei Existenzweisen. Jesus wurde an Weihnachten ein Mensch wie du und ich. Nach seiner Auferstehung ist Jesus auch immer noch Mensch, aber in einer anderen Art und Weise, die hiermit nach dem Geist oder im Geist beschrieben wird. Paulus verspricht uns, wenn wir irgendwann bei Jesus sind, dass auch wir verwandelt werden. Unsere Leiber werden verwandelt, auch unser Körper wird erlöst werden. Wir sind schon erlöst, aber unsere Körper noch nicht. Könnte man sagen, dass auch wir einen Körper 2.0 bekommen werden? Christus starb für die Sünde, deshalb starb er in Bezug auf das Fleisch. Christus wurde lebendig gemacht wegen seiner Beziehung zu Gott. Dieser Jesus wird nicht nochmal sterben. Rettung findet sich nur am Kreuz auf Golgatha. Das sind die ersten beiden Wegstrecken. Jesus ist gestorben, der ist auferstanden. Er wurde auferweckt. Und das Dritte in der Rettungsmission ist, das wird uns beschrieben in den Versen 19 und auch in den Versen 22. Da wird zweimal berichtet, dass Jesus irgendwo hinging. Vers 19 ging er in ein Gefängnis und Vers 22 berichtet von Jesu Himmelfahrt. Und vermutlich ist hier das gleiche Event gemeint. In Vers 19 heißt es: In diesem Geist oder nach diesem Geist, in diesem neuen Körper, ging Jesus hin in dieses Gefängnis. Wir könnten sagen, dass der neue und auferstandene Jesus begegnete hier besagten Geistern. Und auch in Vers 22 werden Mächte beschrieben. Da wird berichtet, wie Engel, Gewalten und Mächte Jesus unterworfen sind. Wem predigt Jesus hier? Wer sind diese Geister? An dieser Stelle bemüht Petrus wieder mal das Alte Testament. Das hat er schon am laufenden Band gemacht. Er zitiert jetzt nicht aus dem Propheten Jesaja, sondern nimmt Bezug auf die Geschichte von Noah und der Arche zur Zeit der Sintflut. Was waren das für Geister? Ihr könnt das gern in 1. Mose Kapitel 6 nachlesen. Da wird berichtet, wie einige Generationen nach Adam und Eva die Menschheit immer mehr verdorben wurde. Da wird eine ebenso mysteriöse Geschichte beschrieben, wie die Gottessöhne auf die Erde niederkamen, sich mit den menschlichen Frauen verbunden haben und dass Riesen daraus entstanden sind. Eine ebenso dunkle Stelle wie die heute. Dieser Bericht ist für uns heute rätselhaft. Aber für die Ohren der damaligen Leser war das vermutlich verständlicher. Schon zur damaligen Zeit, im ersten Jahrhundert nach Christus, da gab es jüdische apokryphe Schriften. Zum Beispiel die Schrift von Henoch. Henoch ist ein Vorfahre von Noah, der entrückt worden ist, weil er gerecht war. Und diesem Henoch wird dieses Buch zugedichtet. Er hat es mit Sicherheit nicht geschrieben. Aber in dieser apokryphen Schrift von Henoch, da wird auch über die Zeit von Noah berichtet. Das ist auch sehr im Zusammenhang mit diesen ersten Versen aus Kapitel 6 in 1. Mose, wo diese komischen Wesen auf der Erde ihr Unwesen treiben und die Menschen zu bösen Taten verleiten, sodass Gott eine Sintflut schicken muss. Dort in diesem Buch wird berichtet, wie Dämonen und Geister in ein Gefängnis gesperrt worden sind. Der Begriff hier für das Gefängnis, das ist nicht das gleiche wie für das Totenreich, Hades oder Sheol, wie das im Neuen Testament gebraucht wird. Dieses Buch Henoch, das soll ein sehr wildes Buch sein. Ich habe es nicht gelesen und auch sehr spekulativ. Des Weiteren ist es nicht unbedeutend, woher die Leser dieses Briefes stammten. Sie kamen aus Kleinasien, die heutige Türkei. Wo ist die Arche Noah gelandet? Dem Berg Ararat, im damaligen Kleinasien, heute in der Türkei. Und außerhalb der Bibel gibt es viele Geschichten über die Flut, über die ganze Welt verstreut. In China gibt es Berichte über die Flut, dass da ein Mann überlebt hat. Und auch aus diesem Raum in Kleinasien gibt es 4 unabhängige Berichte über eine Flut, über einen Mann, der das überlebt hat. Ein großes Boot spielt da oft eine Rolle. Und diese Geschichten erinnern sehr stark an die Geschichte, die wir in 1. Mose überliefert haben, über Noah. In diesem Gebiet wurden römische Münzen gefunden. Auf der einen Seite war das Abbild des Kaisers eingeprägt, auf der anderen Seite ist Noah und seine Frau zu sehen. Also wir sehen, Noah war den Heidenchristen in Kleinasien kein Fremder. Es gab diese Schriften, diese apokryphen Schriften, die da kursierten, es gab diese Münzen und auch diese Erzählungen. So klingt es für mich plausibel, dass Petrus diese dämonischen Mächte meint, die damals in der Welt in Noahs Zeiten herrschten und ihr Unwesen trieben. Somit kann dieser Text auch nicht als Beleg dafür verwendet werden, dass irgendwelche Toten noch einmal die Chance haben werden, um gerettet zu werden. Da auf dieser Bibelstelle wird nämlich dieses Dogma, diese Lehre oft aufgebaut, dass man noch eine zweite Chance bekommt, nachdem man gestorben ist. Dieses Leben heute, hier und jetzt entscheidet, wie wir die Ewigkeit verbringen werden. Wir sehen, wie Jesus durch seinen Tod, Auferstehung und Himmelfahrt über die sichtbare und unsichtbare Welt triumphiert. Philipper 2,10 heißt es, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Doch wir dürfen an diesem Triumph teilhaben. Wir sind auch gerettet, so wie Noah durch die Arche. Petrus gebraucht hier das Bild der Taufe. Noah und seine Arche, die dienen als ein Typus, als ein Bild aus dem Alten Testament für die Rettung, die durch Jesus passierte. Für eine Rettung, die in der Taufe symbolisiert wird. Noah und seine Familie waren eine Minderheit, die von feindlichen Ungläubigen umgeben war. So waren es auch Petrus Leser. Sie waren eine Minderheit. Auch du und ich gehören vielleicht oft zu einer Minderheit in unserer Gesellschaft, zu einer Minderheit, die Jesus lieben und ihm nachfolgen wollen. Noah war rechtschaffen inmitten einer bösen Welt. Petrus ermahnt auch seine Leser dazu, inmitten dieser dunklen Welt nicht die Flinte ins Korn zu werfen, dem Frieden nachzujagen, Böses nicht mit Bösem, sondern mit Gutem zu vergelten. Noah bezeugt seine Mitmenschen kühn, indem er an Gott glaubte und die Arche baute. Petrus ermutigt seine Leser, dass sie gute Zeugen des Evangeliums sein sollen, dass man am Verhalten Jesu Evangelium sehen soll. So gibt es viele Parallelen zwischen Noah und uns. Der dritte Aspekt der Rettung, den Petrus hier nennt, ist die Himmelfahrt Jesu. Jesus ist in den Himmel hinaufgefahren. Das ist auch besser so für uns, dass er dort ist. Wir würden uns vielleicht wünschen, zur Zeit Jesu zu leben. Wir würden uns wünschen, dass Jesus hier leibhaftig mitten unter uns ist. Aber es ist doch besser, dass er dort ist. Spurgeon bezog das wie auf dieses Bild des hohen Priesters, der am Versöhnungstag für Israel diente, indem er hinter diesem Vorhang verschwand, nicht zu sehen war. Aber er war dort bei Gott, um Sühne zu erwirken für das Volk. Jesus ist nicht leibhaftig hier unter uns, doch hat er seinen Geist uns hinterlassen. Wir vermissen vielleicht Jesus, und wir sollten es auch tun. Unsere Verbindung mit Jesus ist wie der kleine Junge mit seinem Drachen. Sein Drache flog so hoch, dass er mit den bloßen Augen nicht mehr zu sehen war. Und er wurde gefragt: Woher weißt du, dass der Drache noch da ist? Der Junge antwortete: Ich kann spüren, wie der Drache zieht. Wir können Jesus nicht sehen, der im Himmel thront, aber wir können sicherlich fühlen, wie er uns zieht, wie er uns diese Sehnsucht nach der Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Jesu Himmelfahrt gibt uns Hoffnung, dass auch wir bei Jesus sein werden. Jesus ist der wahre Viktor. Er ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Und daran dürfen wir heute am Toten Sonntag oder Ewigkeitssonntag ganz fest glauben. Wir dürfen darauf vertrauen. Das ist eine Hoffnung, die nicht stirbt. Amen.